Johannes 16, Vers 12 bis 15. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir.
Guten Morgen. Ja, wir machen heute nochmal weiter mit dem Text, den Rudolf Gerhard letzte Woche auch schon hatte. Nochmal ein paar andere Perspektiven dazu, die ich nochmal ergänze. Ich will euch am Anfang kurz um was bitten. Nehmt euch mal einen Moment Zeit, setzt euch mal aufrecht hin und atmet mal ganz tief durch. So richtig so, wie ihr das die ganze vergangene Woche nicht gemacht habt. So richtig mal einatmen. Ja, ist komisch, oder? Wie so eine einfache Übung entspannen kann und einem das Gefühl gibt, dass man so ein bisschen lebendiger ist. Ich empfinde ja Atmen als total spannend. Ich musste das bei verschiedenen Bereichen lernen, zum Beispiel beim Singen. Ihr habt ja viele im Chor mitgesungen, da muss man richtiges Atmen lernen. Oder auch beim Schwimmen, da muss man richtiges Atmen lernen. Oder auch, wenn du extrem viel um die Ohren hast, dann hilft mir auf den Atem mich konzentrieren. Also immer wieder von Musikern, von Trainern, von Ärzten habe ich das gelernt, wie man richtig atmet. Und die haben mir dann erklärt, dass die meisten von uns einen relativ schludrigen Atemstil haben. Denn um maximale Leistungsfähigkeit zu kriegen, trainieren diese Profis ihre Schüler, wie man zu einem Weltklasse-Atmer wird. Und ihr stimmt mir bestimmt in einer Wahrheit zu, dass Atmen für uns alle ja relativ wichtig ist. Denn was passiert, wenn wir nicht atmen? Wir sterben, genau. Ja, das ist eine grundlegende Wahrheit. Und es gibt ja einige unter uns, die lieben Geschichten über Frauen mit einer bestimmten Haarfarbe. Und ich will daher in so eine Geschichte einsteigen. Da ist also ein Mann, der geht mit seiner Freundin am Strand spazieren. Und seine Freundin hat eine bestimmte Haarfarbe und sie hat so in ihr Bluetooth-Kopfhörer in beiden Ohren. Sie hört also ständig auf diese MP3 und ihr Freund ist natürlich total frustriert, weil er das Gefühl hat, dass sie diese blöden In-Ears ständig trägt. Ja? Nie bekommt er mal Aufmerksamkeit. Also sagt er schließlich, nimm doch die blöden Dinger wenigstens hier am Strand mal ab. Aber die schüttelt den Kopf, nein. Also streckt er seine Hand aus, reißt ihr die Kopfhörer ab und wirft sie in den Sand. Etwa 3 Minuten später kippt sie um und stirbt. Die Sanitäter kommen und bahnen sie auf. Einer von ihnen hebt die In-Ears auf und hört sich an, was da drauf ist, und er hört Folgendes. Atme ein, atme aus, atme ein. Es gibt also ein ganz wichtiges Prinzip des Überlebens. Atme ein und atme aus. Das ist alles, weil unser Körper produziert ja toxische Dinge, die wir loswerden müssen beim Ausatmen. Anschließend müssen wir empfangen, was uns Leben gibt, und wir müssen einatmen. Wir können also nicht unabhängig leben. Wären wir also nur auf uns alleine gestellt, würde unser innerstes Sein sterben. Und heute will ich gerne mit euch über etwas sprechen, was ich geistliches Atmen nenne. In den biblischen Sprachen Hebräisch und Griechisch wird dasselbe Wort für Geist und für Atem gebraucht. Im Hebräischen ist das Wort Ruach. Und das kommt schon beim allerersten Atemzug der Menschheitsgeschichte direkt vor. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir davon, da nahm Gott Erde und formte daraus einen Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig oder seine Seele wurde lebendig. Warum hat Gott das auf diese Weise gemacht? Also es ist ja fast wie so eine Mund-zu-Mund-Beatmung, wie wir sie kennen. Warum schnippt Gott nicht einfach mit einem Finger oder spricht einfach ein Wort? Das wäre ja viel hygienischer gewesen und es war doch Gott, er hätte das ja so machen können. Aber anscheinend möchte uns das erste Buch Mose verständlich machen, dass es nicht das Verlangen von Gott war, unseren menschlichen Körper mit Sauerstoff zu füllen. Der Text sagt nicht, der Mensch wurde zu einem animierten Gewebe. Er sagt, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, ein geistliches Wesen, gefüllt mit Gottes eigenem Atem, Gottes eigener Vitalität, Gottes eigenem Geist. Also, und Gott blies ihm den Lebensatem in die Nase, Gottes Ruach. Das ist der Geist Gottes, der im Alten Testament wirkt. Und einer der Gelehrten hat das mal so formuliert, wenn das Alte Testament von dem Geist Gottes spricht, ist Leben gewollt, weil Vitalität oder Lebendigkeit die Essenz des Geistes ist, vor allem des Geistes Gottes. Also, wenn der Geist Gottes im Alten Testament auftaucht, ist Leben da. Einer der schönsten Psalmen, Psalm 104, Vers 29, spricht ja von diesen lebenden Dingen. Der Psalmist richtet sich an Gott. Nimmst du weg ihren Odem, also ihren Ruach, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, wieder das Wort Ruach, so werden sie geschaffen und du machst neu die Gestalt der Erde. Das ist aus der Luther-Version. Das ist Wirken des Geistes. Und deshalb ist das kein Zufall. Ich gucke gerade diese Serie Yellowstone. Ich weiß nicht, wer die von euch geguckt hat. Ja? Und deshalb ist das kein Zufall, wenn du da Pferde siehst mit ganz wildem Lebenswillen und dir automatisch sagst, hey, das ist ein cooles Lebewesen, wild und ungezähmt, voll mit Energie, voll mit Kraft. I love it. Ja? Oder auch ein lebhaftes Kind, wenn du das siehst, also ein Kind mit Temperament, was so richtig wild und ungezähmt ist und du fühlst dich davon irgendwie automatisch angezogen, du findest das irgendwie cool, vor allem, wenn es nicht dein eigenes Kind ist natürlich, ja, aber du findest das ja toll, ja. Also wir sind grundsätzlich von Menschen angezogen, die vital sind, die einen leidenschaftlichen Hunger nach Leben haben, die so richtig am Leben sind, ein Geschenk des Geistes Gottes. Also von Anfang an ist dieses am Leben sein ein Geschenk des Geistes Gottes. Und die Wahrheit, wo auch immer der Geist Gottes voll gegenwärtig ist, existiert genau diese tiefe, elektrische, geheimnisvolle, lebendige, vitale Gefühl, am Leben zu sein. Aus dem Grund wird der Heilige Geist in Römer 8, Vers 2 auch der Geist des Lebens genannt. Denn der Geist atmet Leben. Der Text sagt weiter, damit meinte er den Heiligen Geist. Ströme lebendigen Wassers, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Wie wird ein solches Leben aussehen, aus dem Ströme lebendigen Wassers fließen? Also menschliche Wesen wie du und ich wurden dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben, in Abhängigkeit zu Gott zu wachsen, um vollkommen lebendig zu sein. Und für eine Zeit lang war das ja genau so. Es ist wie so ein geistliches Atmen, mit geistlichem Leben erfüllt zu sein. Aber dann kam die Sünde und das Ergebnis der Sünde war der Tod. Wir haben also unsere In-Ears abgenommen und wir haben dann irgendwie verpasst, weiter zu atmen. In Abhängigkeit mit dieser Lebenspower, mit diesem Geist Gottes, mit dieser echten, lebendigen Gemeinschaft zu leben. Also es war so automatisch, wie das Atmen passiert, ist früher einfach mal so automatisch passiert in Gottes Gegenwart. Das ist auf einmal verloren gegangen und das Ergebnis war der geistliche Tod. Aber der Heilige Geist gibt ja zum Glück nicht auf. Er bleibt weiterhin mit der menschlichen Rasse in Kontakt. Also der Geist des Herrn, Ruach, Jahwe, wird immer wieder in fast 30 Passagen im Alten Testament erwähnt. Also der Geist Gottes taucht zu Schlüsselzeiten auf und atmet Leben in bestimmte Menschen rein, beruft sie und stattet sie aus und gebraucht sie auch übersinnlich. Aber im Alten Testament gibt es ein Problem. Und das Problem war, dass das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament beschränkt war. Wenn der Geist im Alten Testament auf einen Menschen kam, dann konnte das sein, dass der den nur für eine bestimmte Zeit bekommen hat. Mose sagt das mal in 4. Mose, ich wünschte, alle hätten den Geist. Ich wünschte, der Geist würde über die ganze Gemeinschaft ausgegossen, wünscht sich Mose. Und das ist zu einer Art Hoffnung geworden, zu einer Art Traum geworden. Das ultimative Gebet der Israeliten ist, dass Gott eines Tages seinen Geist auf alle Menschen ausgießt. Und Gott verspricht dann auch, dass genau das so passieren soll. Und genau das ist ja tatsächlich an Pfingsten passiert. Wir haben letzte Woche dran gedacht. Feuer kommt vom Himmel. Nur dieses Mal kommt anstelle der Feuersäule kommen lauter kleine Feuerzungen, die auf jedem Einzelnen gelandet sind. Denn nun sollte der Geist auf jeden Menschen kommen, der Teil von Gottes Gemeinschaft ist. Und auch Jesus kündigt das nach seiner Auferstehung eingeschlossen in seinem Raum mit seinen Jüngern an. Und ich finde, das ist eine außergewöhnliche Aussage in Johannes 20, Vers 21 und 22. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Dann hauchte er sie an, habe ich das erste Mal bewusst gelesen, dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und er atmete auf sie. In diesem Raum sagt Jesus zu seinen Freunden, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Jedoch könnt ihr das nicht aus eigener Kraft tun, das würde niemals funktionieren. Zuerst müssen wir an eurer Atmung arbeiten. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns Kraft gibt, der uns diese vollkommene Hingabe gibt, derjenige, der uns überführt und leitet und erleuchtet und begabt. Also Kohlendioxid ist nicht die einzigste giftige Substanz, die ich fabriziere. In mir sind noch ganz viele andere toxische Substanzen und es hat gar nicht lange gedauert, wo ich drüber nachgedacht habe, bis ich eine ganze Liste zusammengestellt habe. Denn in mir findet sich ja einiges, zum Beispiel Selbstvoreingenommenheit oder einen verurteilenden Geist oder Angst. Und ich muss die sprichwörtlich loswerden, denn sonst werden die mich innerlich auffressen. Ich muss einatmen, was mir Leben gibt. Und dazu brauche ich den Heiligen Geist. Und heute will ich euch deshalb bitten, die nächste Woche an eurer Atmung zu arbeiten. Verbring doch mal morgen früh, wenn du aufwachst, Zeit im Gebet und nutze deine Atmung als Erinnerung. Vater, es sind so ein paar Dinge in mir, die meine Seele verletzen, die meinen Geist töten werden, wenn ich sie nicht loswerde, wenn ich sie nicht ausatme. Also möchte ich sie ausatmen. Ich möchte Schuld von Sünde bekennen. Nimm dir ein bisschen Zeit, vor Gott auszuatmen. Gott, ich habe dieses Problem. Gott, ich habe diese Gewohnheit. Ich habe dieses Anliegen. Ich habe diese Sorge. Erzähl ihm davon und dann werde still und hör zu. In Gesprächen mit Christen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir uns sehr häufig an einer bestimmten Stelle von dem Wirken des Heiligen Geistes abkoppeln, also den Hörer auflegen wieder. In Epheser 6, Vers 18 steht kurz bevor, zuvor spricht Paulus über die Waffenrüstung von Gott. Und in diesem Abschnitt kommt er zu folgendem Ergebnis bei dieser Thematik. Er sagt folgendes, betet im Geist. Betet im Geist. Also wir überlesen so einen kleinen Satz gerne schnell. Aber lass uns mal kurz drüber nachdenken. Was heißt das denn? Paulus ist ja ziemlich schlau gewesen. Er schreibt ja sowas nicht einfach, weil sich das gut und geistlich anhört. Okay, die Leute werden von dem Satz bestimmt beeindruckt sein. Ich finde den gut, ich baue den hier mal ein. Ja? Paulus meint das wirklich ganz ernsthaft. Betet im Geist, in jeder Situation, mit den verschiedensten Gebeten, mit den verschiedensten Anliegen. Seid wachsam und betet für die Christen in dieser Welt. Was heißt das, im Geist zu beten? Ich stelle mir das so vor, dass Jesus immer morgens ja gebetet hat, immer dann Zeit mit Gott verbracht hat und Gott hat ihm dann morgens irgendwann klar gemacht, Jesus ist ja nicht überall hingelaufen, ist ja nicht in jedes Krankenhaus gelaufen, hat alle geheilt. Hätte er ja machen können, hat er aber nicht. Ja? Sondern er hat Gott gefragt, Herr, was ist mein Auftrag heute? Und Gott hat ihm gesagt, hey, heute guck mal ein bisschen höher immer, weil da sitzt irgendwann einer im Baum und bei dem isst du Abend. Und Jesus ist dann losgegangen, ja, und hat da die hunderte Leute gesehen, hat zu denen gepredigt, hat immer so ein bisschen hochgeguckt, wo sitzt einer am Baum, ja, weil Gott ihm das schon gesagt hat und dann hat er Zachäus gesehen. Und hat gesagt, hey, bei dir bin ich heute Abend, weil er das wusste von Gott. Das ist Beten im Geist, dass man von Gott wirklich sagt, hey, Herr, was willst du, was ist dein Anliegen, was ist dein Herz für diese Situation, was hast du heute mit mir vor? Wenn der Heilige Geist, der ist ja ganz nah bei dir, wenn du betest. Also der ist ja näher als die Luft, die du einatmest. Und er hilft dir auch zu beten. Er hilft dir auch, Anliegen Gottes zu verstehen. Und dann kann der Heilige Geist dir Menschen und Situationen vor Augen führen. Der tröstet dich, wenn du traurig bist. Der gibt dir Gewissheit, wenn du unsicher bist. Er überführt dich, wenn du nicht so lebst, wie Gott sich das vorstellt. Der beschenkt uns mit Gaben der Weisheit, wenn wir sie brauchen. Er nimmt uns in den Arm und lässt uns Gottes Nähe spüren, wenn wir einsam sind. So ein großartiges Geschenk von Gott an dich und an mich. Und er stellt uns seinen Geist zur Verfügung, der immer da ist, uns immer im Alltag begleitet. Wow! Aber manchmal verpassen wir die coolen Momente mit dem Heiligen Geist in unserer Hektik und haben gar keinen Blick mehr für ihn. Aber wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, wenn du das machst in der nächsten Woche, jeden Tag, wenn du offen und einfühlsam dafür bist, zuzuhören, auf sein Wirken zu achten, zu reagieren, dann betest du im Geist. Ich mache das ja manchmal nur so, wie ich gesagt habe, wenn ich im Zug fahre oder so, sage ich, Gott, ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde Zeit, also wenn irgendwas ist, ja, ich bin da, ja. So, und dann kommt irgendeiner und spricht mich an oder so, ja. Das ist was anderes, ja. Im Geist beten heißt wirklich einen ganzen Tag auch wirklich zu sagen, Herr, präg du wirklich das, was du willst. Praktisch, wenn du das Gift in dir ausatmest und dann auch ganz bewusst Liebe und Freude und Frieden einatmest, Führung und Weisheit und Mut, dann betest du im Geist. Paulus sagt, dass wir das in jeder Situation tun sollen. Und ich finde das eine ganz krasse Möglichkeit und die haben wir nur, weil wir im Zeitalter des Geistes leben, weil wir im Neuen Testament leben. Wir dürfen das jedoch niemals als selbstverständlich hinnehmen. Er sagt, betet für alle Christen in der Welt, denn der Geist steht ihnen zur Verfügung, auch den Christen im Iran, auch den Christen in Israel, auch den Christen in Gaza, auch den Christen in der Ukraine. Ja? Also denkt wirklich daran, betet im Geist in jeder Situation. Und dieser Satz ist ihm ebenso ernst. Tu das in jedem Moment des Tages, bei jeder WhatsApp, die du schreibst, bei jeder Begegnung, die du hast, bei jeder Tätigkeit, der du nachgehst. Überleg das mal. Immer wieder zu checken, Herr, was kann ich an Frieden, an Liebe weitergeben, einatmen von dir und dann auch anderen Menschen schenken. Wir wollen aktiv mit dem Heiligen Geist leben, mit ihm arbeiten, durch ihn mit anderen interagieren, auch bei all deinen Sorgen. Also er möchte, dass du im Geist arbeitest. Also vergiss morgen auf der Arbeit nicht aus- und einzuatmen. Wenn du zum Beispiel Probleme mit einer Entscheidung hast, ja, wenn du über ein Treffen dir vielleicht Sorgen machst, wenn du vielleicht durch ganz viel Druck überwältigt bist. Gott, ich atme meine Verwirrung aus, ich atme meine Sorgen aus, ich atme meine Angst aus. Denk einen Moment darüber nach und atme. Und Herr, jetzt mache ich bewusst eine kleine Pause und atme deine Führung ein, deine Inspiration, deine Motivation, deine Sorgenfreiheit, die will ich empfangen, die will ich einatmen, weil die gibt mir Leben. Arbeite mit dem Geist, atme aus, atme ein, du kannst das und irgendwann im Laufe des morgigen Tages oder übermorgen oder irgendwann nächste Woche wirst du auch einem schwierigen Menschen wahrscheinlich begegnen und dann begegnest du einem schwierigen Menschen und wenn du sie oder ihn siehst, atme auf sie. Gott, ich atme all die giftigen Emotionen aus mir heraus, mein Verlangen auch diese Person zu meiden oder die Angst vor dieser Person. Mein Neid, meine Vorurteile, meine Apathie, mein Liebesmangel. Nimm dir einen Moment Zeit, atme aus und atme ein. Gott, ich atme deine Liebe ein, deine Liebe für Menschen wie mich, die nicht immer nach deinem Willen leben. Und diese Person ist fehlerhaft, wie ich auch fehlerhaft bin. Und deshalb atme ich deine Gnade für diesen Menschen ein, für alle Menschen ein, übrigens, die stolpern und die versagen, wie ich und mein Stolperfreund hier. Ich atme deinen Mut, deine Aufgeschlossenheit, deine Warmherzigkeit ein. Und du kannst dich auf den Geist beziehen, atme aus und atme ein. Also das ist die Chance auch des geistlichen Atmens, auch das zu üben. Und wir sind dazu berufen, ja vollkommen hingegebene, vom Geist bevollmächtigte Nachfolger Christi zu sein. Also morgen oder übermorgen, wenn du gestresst bist, wenn du dir Sorgen machst, wenn du nervös bist, wenn du frustriert bist, wenn du einsam bist, wenn du ängstlich bist oder versucht oder müde, dann erinnere dich einfach daran, innezuhalten und zu atmen. Erinnere dich daran, dass derselbe Gott vor langer Zeit niedergekniet ist, um einem kleinen Lehmklumpen seinen Atem einzuhauchen, sodass der zu einer lebendigen Seele geworden ist, in der Person Jesus Christus zur Welt kam und auf seine Nachfolger auch Jesus geatmet hat, die voller Angst in diesem Raum eingeschlossen waren und sie mit Leben gefüllt hat. Und derselbe heilige Gott steht dir gegenwärtig und wunderbar und übernatürlich in der Person des Heiligen Geistes gegenüber. Und er sehnt sich nach nichts mehr, als Leben in dich reinzuatmen, wenn du ihn nur lässt. Also atme aus und atme ein, dann wird der Heilige Geist auch dir einiges erklären. Der Geist, der wird euch in die ganze Wahrheit führen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Also da geht es nicht um Wissensanhäufung, sondern da geht es um Offenbarung. Das ist ein Unterschied. Wissensanhäufung ist ja wichtig und jeder Christ, der einige Jahre lebt, der weiß natürlich mehr über die Bibel, der weiß auch mehr über den Glauben, über Gott, über sich selber als vorher, aber Offenbarung verändert. Aber Offenbarung verändert, das ist wichtig. Ja? Wissensanhäufung ist eine Sache, Offenbarung verändert dich. Und immer dann, wenn es dem Geist Gottes gelingt, uns Jesus zu offenbaren, dann erleben wir ein Stück mehr Freiheit. Dann werden wir aus Täuschungen auch rausgerissen, auch aus Missverständnissen. Und ich stelle mir das so vor wie in konzentrischen Kreisen. Bei vielen Menschen ist das ja so, dass sie als allererstes Gott begegnen, damit die Gnade von Gott erkennen. Also Begnadigung als Geschenk, was ich ja nicht wieder gut machen kann, dass der Sohn Gottes für mich in den Tod gegangen ist. Dass der Sohn Gottes die Brücke gebaut hat. Durch ihn bin ich geliebt. Durch ihn bin ich angenommen. Ich muss mir den Weg zum Himmel nicht selber bahnen. Der Weg ist schon geschenkt. Und dann lässt du dich auf Jesus ein und dann empfängst du als Geschenk Vergebung deiner Schuld. Du erlebst Annahme und Liebe und Verständnis und du verstehst auf einmal, dass indem du dich auf Jesus eingelassen hast, du dich auf Gott eingelassen hast und indem du zu Jesus kommst, zu Gott kommst und du spürst einen Frieden, den du niemals vorher erlebt hast. Das ist die Gnade von Gott. Und zweitens, der Heilige Geist zeigt uns dann mehr als nur das eine. Er zeigt uns nach der Gnade Jesu die Herrschaft von Jesus. Dieser Jesus ist eingesetzt als die Nummer eins im Universum. Er ist die höchste Autorität für alle Menschen. Und es gibt einen Tag im Leben eines Christen, wo er dieser Autorität auch 100% zugestimmt hat, Ja gesagt hat zu Jesus. Ja, du sollst für mich die Nummer eins sein, Jesus. Ich will dir folgen. Ich will mich dir unterordnen. Und ich will dir auch dieses Recht einräumen, dass du in mein Leben hineinsprechen darfst. Und dieser Erkenntnis gehen dann oft Kämpfe voraus. Das ist wie ein Ring, ob wir das wirklich wollen. Und wenn du dich dann Jesus untergeordnet hast, weißt du in dem Moment, ich bin nach Hause gekommen. Jesus führt dich zu dir selbst, wenn er sich dir zuwendet und näher zu sich zieht. Ein Mensch ist ja nie so sehr er selbst, als wenn er sich radikal Jesus überlässt. Da werden Persönlichkeiten gebildet von ganz hoher Eigenständigkeit. Da fällt auch die Fremdbestimmung ab. Da kommen wir, indem wir zu Jesus kommen, zu uns selbst. Wir haben nicht das Gefühl, wir ordnen uns jemand unter, der was völlig Wesensfremdes von uns will, was gar nichts mehr mit uns zu tun hat. Wir haben das Gefühl, hey, das, was Jesus mit mir macht, wie Jesus mit mir unterwegs ist, das ist ganz abgestimmt auf mich, das passt zu mir, das ist für mich. Und drittens, der Heilige Geist offenbart uns dann weiter die Lehre von Jesus. Und das ist krass, wenn du Christ geworden bist, und die Bibel danach wieder aufschlägst, dass die Bibel dir wie ein völlig neues Buch vorkommt, weil du den Autor des Buches jetzt persönlich kennst. Und das ist ein großes Geheimnis, dass dieser Autor des Buches uns eine Beziehung zu diesem Buch geben kann, eine Vertrautheit zu diesem Buch, eine Liebe zu diesem Buch, die ziemlich unabhängig ist von irgendeiner Theologie. Wir brauchen nicht irgendwelche theologischen Experten an unserer Seite, der uns praktisch immer wieder über die Schultern guckt, damit wir ja nichts missverstehen. Wir haben alle den Heiligen Geist. Jeder Christ hat das Recht, einen eigenen Zugang zu Gottes Wort zu haben, auch wenn er kein Theologe ist. Warum? Weil der Heilige Geist da ist und weil der Heilige Geist ja Autor von diesem Buch ist. Und der Heilige Geist führt uns dann auch in die Nachfolge von Jesus. Und da wird es dann manchmal sehr schwierig. Nachfolge ist ja nichts für halbherzige Menschen. Deshalb sage ich manchmal zu Leuten, die sich bekehren wollen, ich sage, hey, nee, ich glaube, das ist nichts für dich. Hey, du bist doch Pastor, ich will mich jetzt für Jesus entscheiden. Ich sage, nee, ich glaube, das ist nichts für dich. Das ist nichts. Ja, weil wenn du das machen willst, musst du noch Dinge tun. Da musst du auch bereit sein, wirklich dein ganzes Leben zu geben. Da musst du die Dinge auch klären. Und das ist manchmal sehr schwierig. Nachfolge Jesu ist nichts für halbherzige Menschen, dass alles erwartet wird, weil alles geschenkt ist. dass Kompromisse bei Jesus auch nicht vorgesehen sind. Dass es um das Motto geht, entweder oder, alles oder nichts. Dass ein halber Christ, wir haben das die alten Theologen immer gesagt, wenn ich gerade an Rudolf denke, ja, ein ganzer Unsinn ist. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ne? Und ich merke, wie das zumindest bei uns auch in der Gemeinde Menschen schwerfällt, wie Leute sich auch dagegen sträuben, wie das schwierig ist, auch von diesem Denken, was habe ich von Jesus, wegzukommen zu dem Denken, was hat denn Jesus von mir? Ein großer Teil der Christen lebt ja nach dem Motto, was habe ich davon, dass Jesus für mich da ist? Und wenn sie ein Problem haben, wenn sie bedürftig sind, dann gehen sie zu ihm und dann holen sie sich seine Hilfe ab, benutzen diese Hilfe, konsumieren diese Hilfe bis zum nächsten Mal. Aber Nachfolge heißt ja, er geht den Weg vor und ich gehe hinter ihm her. Er bestimmt die Richtung, er bestimmt auch das Tempo. Es ist sein Weg und nicht mein Weg. Und der Heilige Geist hilft uns, in diese Wahrheit reinzukommen. Nachfolge, die mit links gehandhabt wird, die macht keinen Menschen glücklich, die ödet sogar Menschen an. Wie viele Christen kenne ich, die zu mir kommen und sagen, hey, mein Christsein ist richtig langweilig. Ja, ich erlebe irgendwie gar nichts, ja? Ja, weil du nicht unterwegs bist mit Jesus. Ein bisschen Jesus ist schlimmer als gar nichts. Ein bisschen Gehorsam ist schlimmer als gar kein Gehorsam, dann lass es lieber. Aber die Kämpfe sind deutlich und wenn einer da kapituliert und sagt, hey, ich tue das, was Jesus will, weil ich weiß, er meint es gut mit mir, dann ist das immer ein Sieg des Heiligen Geistes. Dann muss uns das der Heilige Geist erklären. Denn er hat wieder mal jemanden die Wahrheit klar gemacht und die Kraft gegeben, auch die als Nachfolger Jesu wirklich umzusetzen. Eine wunderbare Offenbarung gibt der Heilige Geist dann über die Gemeinde von Jesus, fünftens. Das ist wirklich seine Gemeinde. Und ich glaube, wir brauchen eine gewisse Zeit, um das zu begreifen. Von Haus aus denken wir, ja, das sind ja Leute, ich bin nach Monshausen gezogen und die habe ich mir jetzt mal ausgesucht, ja, weil ich das irgendwie brauche, weil mir das auch irgendwie gut tut. Ist auch manchmal so, ja. Die Veranstaltung, die besuche ich mal, ich werde dann Mitglied in dieser Gemeinde oder Kirche und nehme dann so viel mit, wie ich kriegen kann. Die Gemeinde Jesu ist sein Leib, das ist er selbst. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, wenn du hier so in die Runde guckst. Wenn wir nicht eine gewisse Offenbarung über die Gemeinde haben, dann haben wir eine wichtige Seite von Jesus missverstanden. Und ich merke, wie manche das offenbar halt noch nicht erkannt haben. Und ich höre immer wieder von Leuten, die ich manchmal sehr lange nicht mehr gesehen habe, ja, sie müssten zu Hause bleiben wegen... Also es mag ja ein paar Gründe geben, die einem zwingen, zu Hause zu bleiben, aber bei den meisten Gründen, die ich höre, ich sage es mal höflich, glaube ich, dass diesen Leuten eine Offenbarung über die Gemeinde fehlt, dass sie die noch nicht bekommen haben, sonst würden die sagen, ich muss doch da sein, wo der Herr ist, das ist doch für mich klar. Natürlich bin ich da, wo der Herr ist, ist doch sein Leib. Weil die Gemeinde ist doch die verbindliche Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen, wo jeder für jeden Verantwortung trägt. Einer für alle, alle für einen. Aber das ist kein religiöser Verein, das ist kein Interessenverein, das ist Jesu Leib, an dem wir Glieder sind. Das ist nicht irgendein theologischer Ausdruck, das ist eine Wesensbeschreibung. Und sechstens führt uns der Heilige Geist in den Dienst Jesu ein. Also er macht uns deutlich, dass wir erlöst sind, um dem Herrn bei seinen Aufgaben zu helfen, für ihn da zu sein, den Dienst zu tun, seine Werke zu tun, sein Mund zu sein, sein Ohr zu sein, seine Hände zu sein, hinauszugehen in diese Welt, aus der er uns erst rausgerufen hat, zurückzugehen in diese Welt. Andreas sagt das ja immer, wo wir dann hier herzlich willkommen in deinem Christsein. Ja, das muss eigentlich beim Ausgang hängen, ja. Um dort für ihn zu reden, für ihn zu zeugen, für ihn zu handeln, für ihn da zu sein. Und das ist der zweite Teil, zweite Seite dieses Textes, dass die Christen das Wort von Jesus, von der Wahrheit in diese Welt hineintragen, koste es, was es wolle. Und wo immer dann das Evangelium den Menschen in Kraft begegnet, jetzt hier beim Kirchenmarkt Freitag, kann das passieren, ja? Wo das Evangelium Menschen in Kraft begegnet, gibt es dann auch Widerstände bis zur Verfolgung. Ich kenne einen Ältesten, der sagt immer zu mir, wo ich immer sage, oh, das gibt schwer Ärger. Da sagt er immer zu mir, Stefan, das ist super, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, finde ich cool, ja, weil es Widerstände gibt. Bis zur Verfolgung, dass wir das in Deutschland nicht erleben, dass wir keine Verfolgung hier erleben, das ist Spiegel unserer Kraftlosigkeit. Es ist ein Armutszeugnis, dass Christen so in Frieden gelassen werden. Wir sind oft zu harmlos, wir sind zu angepasst, wir sind zu freundlich, wir sind zu nett. Uns fehlt der Biss und deswegen werden wir auch nicht gebissen. Das ist doch das Problem. Die Welt macht der Gemeinde den Prozess, sagt Jesus. Man wird euch vor die Gerichte stellen, man wird euch anklagen, man wird euch in die Gefängnisse werfen. Und das ist im Neuen Testament richtig häufig passiert. Und das passiert ja heute in vielen Teilen der Welt. Es gibt ja im 21. Jahrhundert aktuell mehr Märtyrer für Jesus Christus als in der frühen Kirchengeschichte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn wir dem Heiligen Geist noch mehr zutrauen würden in der Praxis. Er ist imstande, uns die richtigen Worte zu geben, auch uns die richtigen Verhaltensweisen zu geben. Er ist imstande, die Arbeit zu leisten. Er hat die Fähigkeit, doch Gottes Botschaft und auch diese Gemeinde ans Ziel zu bringen. Wir sind dabei und gucken nicht zu. Wir sind engagiert, wir reden mit und leiden mit und freuen uns mit. Aber es ist sein Ding, auch Gemeinde ans Ziel zu bringen. Und es ist sein Ding, auch Menschen zu überzeugen, dass Jesus die Wahrheit ist. Und je mehr wir das begreifen, umso entspannter werden wir dann auch. Also nicht weniger engagiert, sondern entspannter, freier. Wir können uns zurücklehnen und sagen, Herr, du musst das machen, du musst mir die richtigen Worte geben. Aber hey, sende mich, ja? Ich will gerne den Menschen begegnen und ich rechne mit dir, weil ich habe manchmal nicht die richtigen Worte, ich habe manchmal nicht die richtigen Ideen. Herr, sende du mich, weil wir wissen, wir können das christliche Leben nicht leben. Wir können Ante ja nicht weiterführen. Wir sind doch in uns selber blind und taub und dumm und verstrickt und ahnungslos. Und deshalb, hey Leute, lasst uns mehr abhängig werden vom Heiligen Geist. Werde doch gelassener, weil du abhängiger geworden bist. Und gib dem Gebet mehr Raum. Im Gebet beweisen wir, dass wir dem Heiligen Geist alles zutrauen. Wer wenig betet, sagt damit, ich kann es auch alleine. Könnt ihr mir folgen? Also wer viel betet, sagt, er muss es tun. Und er wartet auf unser Flehen. Der stolze Christ ist wie Petrus, der sagt, Herr, was du von mir verlangst, das packe ich, sag nur, was du willst, ich soll dir den Tod nachfolgen, wird gemacht. Petrus war der Meinung, man kann Nachfolge, wenn man sich nur Mühe gibt, schaffen. Das ist absoluter Schwachsinn. Alles, was zentral im Glauben ist, können wir nicht. Kann ich nicht, kannst du nicht. Der Geist muss das in uns tun. Und er muss es in anderen tun. Und deine Aufgabe ist, dir das einzustehen, zu gestehen und zu sagen, Herr, ich kann das nicht. Und dann, das ist nur der eine Teil des Satzes, Herr, ich kann das nicht. Und der nächste Satz lautet, tu du's. Mach du's, du kannst das. Und er will es tun. Und wisst ihr was, darauf freue ich mich. Amen.